Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen bis 21 Uhr. Morgen vor 80 Jahren wurde er unterzeichnet. Der Hitler-Stalin-Pakt. Eine mörderische Allianz, die wieder in den Blickpunkt historischer Forschung gerückt ist. Vorsicht, Verfassungsfeinde. Neue Studien befassen sich mit dem radikalen Erlass von 1972 und seinen Folgen. Angstkulturen. Ein internationales Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der unterschiedlichen Wahrnehmung von Angst. Wie aber gelingt der persönliche Umgang mit Ängsten? Darüber gibt der Hildesheimer Entwicklungspsychologe Professor Werner Grewe Auskunft. Und im vierten und letzten Teil unserer Serie über das Böse fragen wir: Wann wird das Böse gut? Die Lehre vom gerechten Krieg. Es waren die letzten Tage vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Morgen vor 80 Jahren schlossen die Sowjetunion und das Deutsche Reich einen Nichtangriffsvertrag. Für die Westmächte war dieses Abkommen ein Schock, weil die Sowjetunion noch unmittelbar vorher mit Großbritannien und Frankreich über einen gegenseitigen Beistandspakt verhandelt hatte. Der Hitler-Stalin-Pakt ermöglichte es Hitler am 1. September 1939, Polen zu überfallen, ohne Reaktionen aus der Sowjetunion befürchten zu müssen. Denn Stalin hatte Hitler gegenüber seine Neutralität versichert. Das Bündnis zwischen der Sowjetunion und Nazi-Deutschland ging aber noch deutlich tiefer, so die Historikerin Claudia Weber von der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder. Sie hat eine Studie vorgelegt, die heute in der Gedenkstätte Topographie des Terrors in Berlin und morgen in der Gedenk- und Dokumentationsstätte Opfer politischer Gewaltherrschaft in Frankfurt an der Oder vorgestellt wird. Andreas Beckmann hat mit Claudia Weber gesprochen und erinnert an diese folgenreiche mörderische Allianz vor 80 Jahren.
Während noch die Militärmissionen der westlichen Einkreisungsmächte in Moskau weilten, traf Reichsaußenminister von Ribbentrop in der russischen Hauptstadt ein. Nach einem freundlichen Empfang fuhr der Minister zur deutschen Botschaft und begab sich später in den Kreml, wo in Anwesenheit Stalins der Nichtangriffs- und Konsultationspakt unterzeichnet wurde.
Der Pakt zwischen den beiden ideologischen Todfeinden Hitler und Stalin vom 23. August 1939 hat nach Ansicht von Claudia Weber, Professorin für europäische Zeitgeschichte in Frankfurt an der Oder, nicht nur den Beginn des Zweiten Weltkriegs ermöglicht, sondern auch dessen Verlauf bis 1941 entscheidend bestimmt.
Mein Interesse war herauszubekommen, was diese beiden Bündnispartner, denn sie sind in den ersten 22 Monaten des Zweiten Weltkriegs keine Gegner, sondern Verbündete. Und meine Frage war, was machen die in diesen 22 Monaten?
Als erstes haben sie wie verabredet Polen untereinander aufgeteilt. Als nächstes schlossen sie noch einen zweiten Pakt, den sie Freundschaftsvertrag nannten und in dem sie nicht nur den genauen Grenzverlauf zwischen ihren Imperien festlegten, sondern auch eine umfangreiche wirtschaftliche Kooperation beschlossen. Deutsche Industriegüter gegen sowjetische Rohstoffe.
Und der dritte Punkt, den man vereinbart, ist ein sehr umfassender Bevölkerungsaustausch. Das bedeutet, dass die deutsche Seite sogenannte Volksdeutsche aus dem dann sowjetischen Gebiet umsiedelt und im Gegenzug dazu die Sowjetunion Ukrainer und Weißrussen aus dem deutschen Besatzungsgebiet in die sowjetische Besatzungszone überführt. Und diese Umsiedlungsaktion, an diesem Beispiel kann man sehr schön nachweisen, wie nationalsozialistische und stalinistische Gewaltakteure, konkret die SS und der NKWD, auch zusammengearbeitet haben.
Hochrangige Delegationen besuchen regelmäßig den jeweils anderen Teil des besetzten Polens und unterrichten den Bündnispartner über Aktionen gegen den polnischen Widerstand. Die führen sie aber nie gemeinsam, sondern immer getrennt durch. Die SS ermordet dabei mindestens 30.000 Menschen, der NKWD etwa 20.000. In Konflikte geraten die Besatzer beim Umgang mit der jüdischen Bevölkerung. Die Deutschen versuchen, sie nach Osten zu vertreiben, die Sowjets weisen sie zurück, so wie in Rubejov.
wo polnische Juden von der SS zusammengetrieben wurden und dann über die Grenze verschwinden sollten, also an die Grenze getrieben wurden und dann mit Maschinengewehren aufgefordert wurden, rüberzugehen durch die Flüsse auf die sowjetische Seite. Und auf der anderen Seite stand das NKWD und hat gesagt, das ist eine Grenzverletzung, wir beschießen Grenzverletzer. Und dann wurde auf der anderen Seite geschossen und es sind viele zu Tode gekommen. Und das ist kein Einzelfall.
Zu Hunderttausenden sind jüdische und nichtjüdische Polen auf der Flucht, wechseln zum Teil mehrfach verzweifelt auf die andere Seite der Demarkationslinie, fälschen Papiere und bezahlen Schlepper. Doch meist geraten sie nur vom Terror der einen Seite in den der anderen, wobei die Deutschen offenbar noch mörderischer vorgehen als die Sowjets. Allerdings sind die russischen Akten dazu fast vollständig unter Verschluss, während die Deutschen einsehbar sind. Die Aufarbeitung dieser Grausamkeiten steht im Mittelpunkt von Claudia Webers Studie. Doch sie beschreibt auch die Bedeutung des Pakts für die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs. Er gibt Stalin die Möglichkeit zu großen Geländegewinnen, fast ohne militärische Anstrengung. Und für Hitler schafft er die Voraussetzungen nicht nur für den Überfall auf Polen. Er ermöglicht ihm ein Jahr später auch seinen Blitzkrieg im Westen, weil er nicht fürchten musste, dass Stalin ihn währenddessen von Osten her angreifen würde.
Natürlich ist es Hitler und der Wehrmacht möglich, dann im Juni 1940 Westeuropa zu überfallen, also die Benelux-Staaten, Norwegen und auch Frankreich, weil er diesen Zwei-Fronten-Krieg vermeidet. Weil die Sowjetunion kriegswichtige Rohstoffe liefert, der deutschen Wehrmacht in dieser Zeit.
Die Sowjets gratulieren Hitler zum Einmarsch in Paris und besetzen ihrerseits unmittelbar danach die baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen. Hitlers Einverständnis dazu hatte Stalin sich in einem geheimen Zusatzprotokoll zum gemeinsamen Pakt schriftlich geben lassen. Er geht aber auch davon aus, dass die Westmächte ihm diesen Gebietszugewinn zugestehen werden. Denn die baltischen Staaten erklären sich formell zu Sowjetrepubliken. Und bei der Teilung Polens hatte sich Stalin genau an jene Linie gehalten, die der frühere britische Außenminister Curzon schon nach dem Ersten Weltkrieg als Westgrenze für die Sowjetunion skizziert hatte.
Stalin hat sich sehr bewusst an der Curzon Line orientiert, also an derjenigen Grenze, die nach dem Ersten Weltkrieg als sowjetische Grenze auch von Westeuropa akzeptiert worden war. Weil in den Wirren des Krieges und in den wechselnden politischen Allianzen des Krieges, und ich glaube, sagen zu können, dass Stalin diese wechselnden Koalitionen immer im Hinterkopf hatte und bedacht hatte und wusste, dass dieses Bündnis durchaus brechen kann und dass er dann andere Alliierte braucht, Alliierte, die aber diese Grenze akzeptieren.
Dass das Bündnis mit Hitler dauerhaft halten könnte, hat Stalin nach Überzeugung von Claudia Weber nie geglaubt. Deshalb hat er auch schon ein gutes Jahr, nachdem er den Pakt abgeschlossen hatte, Vorsorge getroffen.
Die Gespräche und die Annäherung, auch wieder nach Großbritannien, die beginnen eigentlich nach den Blitzkriegen der Deutschen und nach der Besetzung des Baltikums. Also im Juli 1940.
Als Hitler dann am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfällt, ist Stalin zwar ob des Zeitpunkts überrascht, aber nicht wegen des Vertragsbruchs an sich. Und noch am selben Tag geht seine Rechnung auf, dass nun Großbritannien zu seinem Bündnispartner wird.
Any man or state who fights against Nazism will have our aid. It follows therefore that we shall give whatever help we can to Russia and to the Russian people.
Der britische Premierminister Winston Churchill bietet nicht nur jede erdenkliche Hilfe an, sondern erklärt auch alle Narrheiten und Tragödien der letzten Zeit für vergessen. Unausgesprochen sind damit der Hitler-Stalin-Pakt und die Verbrechen gemeint, die die Sowjets in den 22 Monaten seines Bestehens in Polen begangen haben. Mit ihrer Studie ruft Claudia Weber diese und die gleichzeitigen Gräueltaten der Deutschen jetzt für ein breites Publikum noch einmal in Erinnerung.
Andreas Beckmann stellte Claudia Webers Studie vor, die unter dem Titel »Der Pakt – Stalin, Hitler und die Geschichte einer mörderischen Allianz 1939 bis 1941« im Beck Verlag erschienen ist. Wir nähern uns jetzt einem Stück bundesrepublikanischer Geschichte, das unter dem Stichwort Verfassungsfeinde und Berufsverbot in den 1970er und 80er Jahren die Biografien vieler Menschen geprägt hat. ob studiert oder ausgelernter Geselle, egal ob Friedhofsgärtner, Postbeamter, Lehrer oder Strafrichter. Wer im Staatsdienst war oder in den Staatsdienst wollte, wurde auf seine Gesinnung überprüft. Daraufhin, ob er oder sie im Verdacht stand, mit Kommunisten oder auch mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache zu machen und demnach nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stand. Rund 3,5 Millionen Menschen wurden vom Verfassungsschutz überprüft. Geschätzte 1250 Personen wurden nicht eingestellt, etwa 260 aus dem Staatsdienst entlassen. Grundlage dafür war der Radikalenerlass. Jetzt, fast 50 Jahre später, wird er wieder Gegenstand historischer Forschung. Ursula Storost hat darüber mit Betroffenen und Wissenschaftlern gesprochen.
Dem Tribunal voraus ging eine Einladung in die Schulbehörde, erinnert sich Hans-Peter de Laurent.
Senator Apel und ein leitender Regierungsdirektor in der Schulbehörde, die haben mir gegenüber gesessen und haben mir vorgehalten, dass es Zweifel an meiner Verfassungstreue gäbe, weil ich Mitglied der DKP gewesen sei.
Das war 1973, nachdem Hans-Peter de Laurent, damals 24 Jahre alt, gerade sein Referendariat als Haupt- und Realschullehrer abgeschlossen hatte.
Und dann haben sie Fragen gestellt, was ich von der DDR halten würde. Ich hielt nicht sonderlich viel von der DDR. Ich wollte auch nicht in der DDR leben. Und mehr gab es in dem Gespräch nicht. Es gab keinen einzigen Vorhalt, nicht eine Tat oder irgendetwas auf mich persönlich bezogenes, was man mir vorhalten konnte, zu dem ich Stellung nehmen konnte.
Trotzdem wurde der ausgebildete Lehrer nicht als Beamter zugelassen. Damals nannten viele so einen Vorgang Berufsverbot, sagt der Historiker Dr. Knut Andresen von der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte.
Der Begriff stammte natürlich von Betroffenen, von politischen Unterstützern, die sich gegen diese Maßnahme wandten. Von staatlicher Stelle ging es um eine Nichteinstellung in öffentlichen Dienst aufgrund der politischen Loyalität der Betroffenen.
Aus Angst vor einer Unterwanderung durch Extremisten wurden sämtliche Beamte und Beamtenanwärter vom Verfassungsschutz durchleuchtet. Wie, wo, warum und mit wem hatten sie sich politisch engagiert? So sammelte die Behörde vermeintliche Beweise für mangelnde Verfassungstreue. Etwa 3,5 Millionen Menschen wurden in den 70er Jahren daraufhin überprüft.
Es war in der Form eine neue Qualität, dass es in der Masse passierte, dass man sagt, dass man das regelhaft macht, nicht nur wenn etwas vorgefallen war, sondern man sagte, man macht es prinzipiell.
Diese Gesinnungsschnüffelei, so Knut Andresen, geschah merkwürdigerweise in einer Zeit der politischen Liberalisierung, als nach 20 Jahren konservativer Regierung ein neuer Geist in der Bundesrepublik eingezogen war.
Willy Brandt war 1969 Bundeskanzler einer sozialliberalen Koalition geworden, die für Reformen, für mehr Demokratisierung auch in der Bundesrepublik stand, ebenso wie für eine neue Entspannungspolitik gegenüber den osteuropäischen Ländern. Und dieser Aufbruchsgeist brachte auch sehr viele in der Zuge von nach 68 in linke Gruppierungen, Organisationen. Links war durchaus ein Zeitgeist in den frühen 70er Jahren.
Dementsprechend, so die Historikerin Dr. Alexandra Jäger von der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte, waren die 1970er Jahre auch geprägt von harten ideologischen Auseinandersetzungen. Denn Willy Brandts Forderung, man solle mehr Demokratie wagen, bedeutete keineswegs, dass der Staat jetzt mit vermeintlich radikalen Kritikern zusammenarbeiten wollte.
Sondern das bedeutete auch immer einerseits zwar eine Öffnung gegenüber jungen Menschen, auch wirklich mehr Demokratie umsetzen zu wollen, aber andererseits eben auch diejenigen, die man als Staatsgegner, Verfassungsgegner ansah, auch zu bekämpfen. Und zum anderen gibt es eben auch in der SPD einen lange fundierten Antikommunismus und eine Abgrenzung.
Insofern, so Alexandra Jäger, ist es keine Überraschung, dass auch sozialdemokratische Länder den radikalen Beschluss mit Eifer umsetzten. Sie hat den radikalen Beschluss für Hamburg historisch aufgearbeitet. Einen ähnlichen Beschluss hatte es bereits 1950 unter Bundeskanzler Adenauer gegeben. Dabei ging es um die Unvereinbarkeit des Beamtenstatus mit einer Mitgliedschaft in linken Gruppierungen wie der KPD oder in rechtsextremistischen Gruppen. Aber längst nicht alle Bundesländer übernahmen den Beschluss.
Hamburg hat in den 50er und 60er Jahren entgegen dieser Tendenz, also einer Einschränkung der Grundrechte im öffentlichen Dienst, eine liberale Praxis gehandhabt und hat gesagt, eine Partei zu verbieten ist in Ordnung, aber bevor die Partei nicht verboten ist, können wir die Grundrechte von Beschäftigten im öffentlichen Dienst nicht einschränken.
Diese liberale Hamburger Praxis änderte sich im Januar 1972, nachdem die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Brandt den sogenannten radikalen Erlass unterzeichnet hatten. Auch Personen, die sich in ganz legalen Parteien und Organisationen engagierten, konnten nun als Verfassungsfeinde eingestuft werden. Für den Staatsdienst ungeeignet. Und jedes Bundesland, ja jede Behörde, so Alexandra Jäger, legte dabei eigene Maßstäbe an.
In manchen Bundesländern wie in Bayern und Baden-Württemberg wurden auch Mitglieder des SHB, des sogenannten Sozialistischen Hochschulbundes, also die meisten waren auch in der SPD organisiert, arbeiteten aber mit Kommunistinnen und Kommunisten zusammen und die wurden deswegen auch dann zum Teil nicht eingestellt. In Hamburg wurden Mitglieder des SHB eingestellt.
In manchen Bundesländern wurden nur Funktionäre von Parteien, in anderen auch einfache Mitglieder abgelehnt. Auch wer nur ein linkslastiges Flugblatt verteilt hatte, konnte in manchen Regionen Schwierigkeiten bekommen. Die Landesämter waren sich keineswegs einig, wer Verfassungsfeind war und wer nicht.
Also auch in den Debatten sieht man eben, dass diese Frage, was ist eigentlich radikal oder extremistisch, zum Teil eben sehr weit ausgelegt wurde. Es gab auch immer wieder CDU-Vertreter, die gesagt haben, das Übel sind die Lehren von Marx und Marcuse, also auch schon die Frankfurter Schule beispielsweise eben als verfassungsfeindlich dann angesehen haben.
Gegen Ende der 70er Jahre erkannten immer mehr Länder, dass die Gefahr staatlicher Unterwanderung durch Kommunisten nur ein fiktives Schreckensbild war. 1978 trat der Hamburger Bürgermeister Hans-Ulrich Klose mit folgender Botschaft ans Mikrofon.
Sie können mich ja prügeln deswegen, aber das Ergebnis meines Nachdenkens lautet, ich stelle lieber 20 Kommunisten ein, als dass ich 200.000 junge Leute verunsichere.
Seit Beginn der 80er Jahre geriet der radikalen Erlass mehr und mehr aus dem Blick. Die aufwendigen und unergiebigen Massenüberprüfungen von Bürgerinnen und Bürgern wurden in den meisten Bundesländern eingestellt. Folgen hatte der radikalen Erlass für viele Menschen trotzdem. Zum Beispiel,
dass die ganze Debatte um den radikalen Beschluss auch zu einer veränderten Wahrnehmung von Datenschutz und auch Verfassungsschutz beigetragen hat. Also es hat eine Sensibilität gegeben. Es wurde erstmals bekannt, wie stark der Verfassungsschutz Informationen sammelt über einzelne Personen, auch Kandidatenlisten von den Studierendenparlamentswahlen oder ähnliches.
Ursula Storus berichtete über Forschungen zum radikalen Erlass von 1972 und seinen Folgen. Angst ist ein zentrales Lebensgefühl der Moderne und Angst hat viele Gesichter. Wer, wann, wo, wovor Angst hat, das hat sich im Laufe der Geschichte gewandelt. Und in verschiedenen Kulturen sind verschiedene Ängste vorherrschend. Angst vor dem Klimawandel, vor Migration, Angst vor politischer Instabilität und technologischem Wandel sind derzeit bei uns in aller Munde. Wissenschaftler von der Universität Kiel knöpfen sich die Ängste der modernen Welt vor und versuchen, ihnen mit Hilfe eines wachsenden Netzwerks von Wissenschaftlern auf die Spur zu kommen. Isabel Fanrich-Lautenschläger berichtet von dieser Annäherung.
Die Inselstaaten, die besonders tief liegen, wie die Atoll-Inselstaaten, zu denen auch Kiribati gehört, die sind natürlich besonders vom Klimawandel bedroht, weil ein Meeresspiegelanstieg dort bedeutet, dass gerade die ganzen Häuser, die an der Küste liegen, schon auch schnell von Wasser und natürlich noch mehr auch von den Stürmen, die eben jetzt auch mehr geworden sind, sehr schnell überspült werden.
Die Inselwelt von Ozeanien ist nach Ansicht von Silvia Klepp zur Ikone des Klimawandels geworden. Die Professorin für Geographie an der Uni Kiel hat wiederholt in Kiribati geforscht, einem Nationalstaat im zentralen Pazifik, der aus 33 Korallenatollen und Inseln entlang des Äquators besteht.
Also die Menschen haben natürlich ganz konkret Angst davor, dass sie in eventuell einer Generation, also 20 bis 50 Jahren, nicht mehr auf der Insel leben können. In diese Richtung gehen auch die Prognosen der Wissenschaftler. Und das bedeutet natürlich, dass die Menschen unglaublich Angst haben, dass sie ihre Heimat verlieren, dass sie ihre Kultur verlieren. Also gerade der Verlust der Sprache, der Gemeinschaft, der Tänze, die es gibt in Kiribati, wurde auch immer wieder angesprochen in den Interviews, die ich gemacht habe. Das ist eine große Angst, dass das einfach komplett verloren geht, wenn die Menschen aus Kiribati wegziehen müssen.
Die Ethnologin ist Teil eines wachsenden Netzwerks von Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema Angstkultur beschäftigen. Ulrich Heunkes, Professor für Romanistik an der Uni Kiel, hat das Forschungsprojekt zusammen mit Wissenschaftlern von der New Yorker Columbia University initiiert. Ausgangspunkt sei die Feststellung gewesen, dass gesellschaftliche Probleme wie Klimawandel, politischer Extremismus und technologischer Fortschritt als Gefahr und Bedrohung wahrgenommen werden und mit Ängsten verbunden sind. Auch dass nicht wenige Jugendliche und Erwachsene unter einer Angststörung oder Depressionen leiden, spiele eine Rolle.
Diese Angstgefühle äußern sich aber nicht nur beim Individuum, sie äußern sich auch in öffentlichen Diskursen, sie bestimmen Handlungen in der Politik und von öffentlichen Akteuren, sodass wir der Meinung sind, wir müssten genau hinschauen, welche Funktion Angst in der Gesellschaft momentan hat und wie wir mit ihr umgehen.
Angst ist in den Augen der Wissenschaftler nicht nur negativ konnotiert. Für Dirk Nabas, ebenfalls Professor an der Uni Kiel, hat sie grundsätzlich eine positive Wirkung.
Angst hat es eigentlich immer gegeben, mit der Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies eigentlich schon. Politik kann nur funktionieren, Politik kann nur eine Richtung haben, wenn sie auf Angst basiert. Angst vor der Rentenlücke, Angst vor den Folgen des Klimawandels, Angst vor unregulierter Migration. Das Neue ist vielleicht, dass es neue Kanäle gibt, Angst zu produzieren. Wir als Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler beschäftigen uns vor allem mit den Mechanismen, wie Angst produziert wird, wo sie überhaupt herkommt.
Für Dirk Nabas steht fest, dass Krisen und die mit ihnen einhergehenden Ängste diskursiv entstehen. Das erkläre, warum der Krieg gegen den Terror als Folge von 9/11, dem Attentat auf das World Trade Center, zeitweise als das größte Menschheitsproblem gesehen worden sei. Dagegen erzeuge das elende Sterben von Menschen in manchen Regionen der Welt anscheinend keine Angst. Das Forschungsprojekt legt keinen eng definierten Angstbegriff zugrunde, sondern will die Erkenntnisse von Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen aus den USA, aus Frankreich und Deutschland nutzen. Jedes Fachgebiet könne Angstkulturen identifizieren, sagt die Romanistin und Kulturwissenschaftlerin Dr. Karin Struve und nennt Beispiele wie den Einsatz von intelligenten Robotern bei Demenzerkrankten oder die Finanzkrise, ausgelöst durch Panikreaktionen an der Börse.
Sorgen, Ängste, Zweifel, Unsicherheit, Bedrohung, das alles gruppiert sich um diesen Angstbegriff. Und kulturphilosophisch gibt es einen Unterschied. Søren Kierkegaard, der Philosoph, hat im 19. Jahrhundert mal die Unterscheidung gemacht zwischen Angst und Furcht. Und er sagt, Furcht ist etwas, was objektbezogen ist und Angst ist eher so eine Art diffuses oder vages Gefühl. Also Sie sehen, hier gibt es schon viel terminologische Unterscheidungshilfe, die wir aber zum einen nicht streng vornehmen, sondern das ganze komplexe Feld anschauen und auch nicht bewerten. Also es geht auch nicht darum, gibt es schlechte oder gute Ängste, sondern es geht eher um die Mechanismen und die Diskursivierung dieser Ängste. Also wie artikuliert sich die, woraus resultiert die, worauf bezieht sich die?
Anders als Dirk Nabas schaut Karin Struve nicht primär auf die Konstruktion von Ängsten im gesellschaftlichen Diskurs. Sie interessiert sich für kulturspezifische Wahrnehmungen und Umgangsformen. Die Globalisierung von Ängsten, so argumentieren Karin Struve und Ulrich Heunkes, führt nicht dazu, dass alle Nationen gleich damit umgehen. Die Romanisten führen dafür mehrere Beispiele an. Dass nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima nicht Japan, sondern Deutschland aus der Atomenergie aussteigt, hänge damit zusammen, dass hierzulande schon seit Jahrzehnten über die Gefahren der Atomenergie und die damit verbundenen Ängste debattiert worden ist. Als weiteres Beispiel nennt Heunkes eine Reihe von Shootings, die kürzlich in den USA stattfanden.
Diese Shootings sind ein sehr beherrschendes Thema in den USA. Sie führen zu Verhaltensmustern in der Gesellschaft, also einem hohen Maß an Sicherheitsbestimmungen, bewaffnete Polizisten, die Sie sehen. Das Ganze wird als Beruhigung wahrgenommen in der Regel. Bei uns würde das ganz anders aufgenommen, weil wir in einer anderen Situation sind und auch diese Gefahren anders einschätzen. Das hängt natürlich jetzt zum Beispiel damit zusammen, dass wir nicht so eine Waffenlobby haben, die den freien Verkauf von Waffen und Gebrauch von Waffen unterstützt. Diese Traditionen schlagen durch auf Angstkultur in einzelnen Nationen, so in diesem Fall auf die USA.
Dirk Nabers, der sich am Institut für Sozialwissenschaften mit verschiedenen Krisen beschäftigt, wie dem Fall der Berliner Mauer oder der Finanzkrise 2007-2008, plädiert dafür, genau hinzuschauen. Für wen war das eine Krise? Wer hat Angst gehabt? Wer hat profitiert? Dass es angesichts einer Krise wie dem Erstarken sogenannter populistischer Bewegungen tatsächlich zu gesellschaftlichen Ängsten kommt, dafür hält der Soziologe vier Elemente für ausschlaggebend.
Das sind sogenannte sedimentierte Praktiken, also Praktiken, die eine Gesellschaft ausmachen über Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht, Traditionen. Also auch vielleicht sowas wie Identität. Wer bin ich? Zu welcher Gruppe gehöre ich? Wer gehört sonst noch dazu? Wer gehört klassisch nicht dazu? Der zweite Begriff ist derjenige der Dislokation, also ein anderer Begriff für Krise. Identitäten geraten in Krisen, wenn sie mit Komplexität konfrontiert sind. Also fremdes Aussehen, fremdes Wissen, fremde Sprachen, fremde Religionen. Vieles ist fremd und kommt über uns sozusagen in unserer Gesellschaft und wird dann mit Ängsten verknüpft.
Ein dritter Aspekt sei der Antagonismus. Um sich als Gesellschaft selbst zu formieren, werden andere ausgeschlossen. Deutschland etwa sei im 19. Jahrhundert aus über 40 Provinzen, Städten und Fürstentümern durch Abgrenzung nach außen entstanden.
Und so sind eben dann Ängste 2015 auch produziert worden, weil eben wieder Fremdes über uns kam. So war es bei 9/11 in den USA. Der letzte Aspekt ist der der Institutionalisierung. Ängste werden in einer Gesellschaft also auch wirklich materiell institutionalisiert. In den USA war es so, dass ein Department of Homeland Security gegründet wurde, um eben den äußeren Feind, der zum Teil aber im Inneren saß, dann abzuwehren. Und dazu muss man natürlich zunächst erstmal Ängste massiv artikulieren und sagen, ist das jetzt für uns eigentlich schlimm?
Dass Ängste nicht nur blockieren, sondern auch dynamisieren und dazu antreiben, neue Lösungen zu suchen, zeigt Silja Klepp am Beispiel Kiribati. Der frühere Präsident Ano Tetong habe den Klimawandel zum großen Thema gemacht und für die rund 100.000 Einwohner eine neue Strategie ins Spiel gebracht. Migrate with Dignity.
Migrieren in Würde. Also die Vorstellung ist, dass die Menschen eben auf keinen Fall zu Flüchtlingen werden wollen, weil sie genau wissen, dass das keine Lobby hat in der Welt, sondern dass man in Würde migrieren kann. Und das beinhaltet auch die Migration von ganzen Communities, also von Dorfgemeinschaften zum Beispiel. Kiribati hat dafür in Fiji Land gekauft, mit dem Einverständnis von Fiji, von der Regierung von Fiji. Und dieses große Stück Land ist in Zukunft dafür bestimmt, dass ganze Communities umsiedeln können. Das wurde konkret dafür gekauft und ich denke, das ist einzigartig weltweit.
Die Angst vor den Klimafolgen zwingt zu kreativen Lösungen. Isabel Fanrich-Lautenschläger war das über internationale Forschungen zu verschiedenen Ängsten in verschiedenen Kulturen. Wir bleiben den Ängsten auf der Spur. Wie sinnvoll sind eigentlich Ängste? Und wie sieht der individuelle Umgang mit Ängsten aus? Wie erklärt es sich, dass laut Kriminalitätsstatistik viele Delikte zurückgegangen sind, aber die Angst vieler Menschen, zum Beispiel Opfer von Gewalt oder von Einbrüchen zu werden, nicht gesunken ist? Antworten darauf versucht man unter anderem am Institut für Psychologie der Universität Hildesheim zu geben. Ich habe vor der Sendung mit Professor Werner Grewe gesprochen, der sich schon seit langem mit Strategien im Umgang mit Ängsten und mit der Furcht vor Kriminalität und Opfererfahrung beschäftigt hat. Von ihm wollte ich zunächst wissen, wie sich die Forschungen dazu entwickelt haben.
Ich habe vor 20 Jahren angefangen, über Kriminalitätsfurcht zu arbeiten. Damals war der Anlass so ein häufiger Befund, dass die Personen am meisten Angst vor Kriminalität und Opfererfahrung haben, die statistisch am seltensten betroffen sind. Das ist damals so als Paradox diskutiert worden. Und die Frage war, wie kommt das zustande, dass zum Beispiel ältere Menschen, die statistisch sehr selten Opfer werden, mehr Angst haben als jüngere, die viel häufiger Opfer werden von Kriminalität. Und sehr spannend war, wenn man differenzierter fragt, also zum Beispiel danach, wie häufig jemand diese Empfindung hat oder danach, wie intensiv diese Empfindung ist oder auch danach, wie sehr sie das Verhalten beeinflusst, zum Beispiel, ob man vorsichtiger ist oder so, dass dann die Befunde durchaus sehr viel differenzierter sind. Zum Beispiel findet sich, dass die älteren Personen nicht häufiger Angst haben als jüngere und es auch nicht für wahrscheinlicher halten, eher im Gegenteil, dass sie Opfer werden, dass sie aber vorsichtiger sind. Und dann zeigt sich das in den Maßen, die in den 70er, 80ern verwendet worden ist, eher die Verhaltensseite deutlich geworden ist, das zu diesem sogenannten Paradox führt, das, wenn man es so betrachtet, ja gar kein Paradox mehr ist. Denn jetzt zeigt sich, dass die Leute, die vorsichtiger sind, seltener Opfer werden. was eher naheliegend und vernünftig ist.
Was sind denn aus heutiger Sicht bedrohliche Szenarien für viele Menschen?
Manchmal sind die Sachen auch tatsächlich gar nicht so sehr vernünftig. Zum Beispiel haben wir weniger Angst davor, in ein Auto zu steigen als in ein Flugzeug, obwohl die Gefahren bei einem Auto statistisch größer sind als beim Flugzeug.
Wie gehen Menschen mit diesen Ängsten um?
Insbesondere interessiert uns die Frage, wie geht man mit den Ängsten um, die vielleicht ein bisschen übertrieben sind, unangemessen sind, die die Lebensqualität mehr einschränken als nötig. Zum Beispiel, wenn ich sehr viel mehr Angst vor einer Flugreise hätte als vor einer Autoreise und das meine Lebensqualität einschränkt oder Angst vor Ansteckungen hätte, wenn ich nur eine Türklinke anfasse, das würde meine Bewegungsspielräume sehr einschränken. Was nicht heißt, dass Infektionen nicht doch auch eine Gefahr sind. Das heißt, angemessen damit umzugehen und sich die Hände zu waschen und zu wissen, dass Hände eine mögliche Infektionsquelle sind, ist ein wichtiger Punkt. Ohne dass man daraus die Schlussfolgerung zieht, ich kann hier nichts in der Welt mehr anfassen.
Das kann ich ja kognitiv alles erfassen und dann in eine Relation setzen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich betroffen davon bin. Aber gleichzeitig kann ich ja persönlich diese Ängste trotzdem haben, auch wenn sie mit der Statistik oder der Lebenswirklichkeit nichts zu tun haben.
Was ich tun kann, ist nach und nach jemand werden, der weniger solche spontanen Reaktionen hat, indem ich mir zum Beispiel versuche, immer wieder klarzumachen, was ist denn tatsächlich begründet, was ist weniger begründet, was gibt es auf der anderen Seite für entlastende Argumente, zum Beispiel wie sorgfältig werden Flugzeuge gewartet im Verhältnis zu meinem eigenen Auto und viele andere Aspekte. Und das kann nicht sofort und nicht ganz kurzfristig in dem Moment, aber auf die Dauer dazu beitragen, dass vielleicht meine Besorgnisse sich verändern, vielleicht geringer werden, vielleicht angemessener werden.
Also es steht in meiner Macht, meine Ängste zu reduzieren?
In meiner Macht ist ein bisschen viel gesagt. Ein amerikanischer Kollege hat das so gesagt, wir sind sozusagen Co-Produzenten von uns selbst. Wir machen uns nicht selber, nicht alles können wir beeinflussen und eine öffentliche Diskussion, die mich dann erschreckt oder so, die kann ich nicht selber abstellen. Aber ich kann mich dazu verhalten und ich kann aktiv Informationen suchen, vielleicht auch mal aus meiner sozialen Blase austreten und mal gucken, ob ich jemand anderen finde, mit dem ich sprechen kann. Insofern wäre auch da immer wieder der Rat zu sagen, versuche so oft wie möglich so unterschiedliche Perspektiven wie möglich zu berücksichtigen, was nebenbei gesagt auch für den Umgang mit Widrigkeiten einen der besten Tipps ist, den man geben kann.
Sind wir schon fast wieder bei Ihrem zweiten Thema, bei der Resilienz. Auch was kann man tun? Wie kann man Lebensereignisse, die Angst auslösen, gewappnet sein?
Zunächst, Resilienz ist ursprünglich fast so ein bisschen gesehen worden, als wäre es eine Eigenschaft von Personen. Also es gibt es resilientere und weniger resiliente Personen. Relativ schnell hat sich dann gezeigt, dass es eine Vielzahl von Faktoren sind, die dazu führen, dass jemand bei belastenden Lebensumständen besser klarkommt als andere. Und dazu gehören natürlich auch Fähigkeiten oder Eigenschaften von Personen, aber dazu gehören auch soziale Ressourcen, also zum Beispiel eine Person, an die ich mich wenden kann, selbst wenn ich mich zu Hause an niemanden wenden kann. Eine Großmutter oder ein Lehrer oder ein Nachbar oder ein Freund, der dann die Ressource ist. Manchmal sogar nur ein vorgestellter oder eingebildeter Freund, mit dem ich rede, oder ein Freund, den ich mir selber suche. Und es zeigt sich, dass sehr unterschiedliche Konfigurationen von Ressourcen zum Beispiel dazu führen können, dass man mit einer schwierigen Problemlage zurechtkommt, mit der andere vielleicht nicht so gut zurechtkommen. Das, was wir jetzt in unserer Arbeitsgruppe hier seit längerem untersucht haben, ist insbesondere dieser Gesichtspunkt, dass die Dinge aus mehr als einer Perspektive zu betrachten häufig eine wichtige Ressource ist. Es hilft einem, die Schwierigkeiten auch von einer weniger schrecklichen Seite zu sehen, ohne zu bestreiten, dass die Schwierigkeit schwierig ist. Also ich nehme ein konkretes Beispiel. Ich erfahre, dass ich eine sehr schwere Krankheit habe. Da hat es natürlich keinen Zweck, zu bestreiten, zu verleugnen, zu verdrängen, dass ich diese Krankheit habe. Das würde ja vielleicht notwendige Maßnahmen gefährden. Andererseits kann ich trotzdem versuchen zu sagen, was daran auch irgendwie eine Chance ist. Zum Beispiel die Erfahrung, dass jetzt wirklich Freunde wirklich sich als Freunde erweisen, Familienmitglieder wertvoll werden. Die Erfahrung, dass die Sorgen, die mich bis gestern so bedrängt haben, jetzt bei Lichte besehen gar nicht so gravierend sind. Und so kann ich, ohne zu bestreiten, dass die Diagnose schwer ist und dass die Krankheit vielleicht auch gefährlich ist, trotzdem auch positive Aspekte dieser Krankheit abgewinnen. Und diese Balance scheint ein Faktor zu sein, der dazu beiträgt, dass das Wohlbefinden, die Lebensqualität, auch Optimismus und Zuversicht nicht so stark einbrechen.
Lässt sich das denn erlernen in irgendeiner Form? Kann ich das fördern?
Perspektivwechsel wird zum Beispiel bei Kreativitätstrainings benutzt häufig. Kann man diese Sache auch noch für was anderes verwenden? Kann man diesen Gegenstand auch nochmal anders betrachten und ihn vielleicht in ungewöhnlicher Weise in ein Kunstwerk oder so einbauen? Und das häufiger zu machen und auch auf andere Lebenssituationen zu übertragen, nicht nur im künstlerischen Bereich, wäre, glaube ich, eine fürs Leben hilfreiche Maßnahme. Wir finden jedenfalls, dass die Leute, die das schaffen, Gegenstände in verschiedener Weise zu betrachten, Lebenssituationen verschiedener Weise zu betrachten, dass die auch die Fähigkeit haben, Gutes in Schlechtem zu sehen, Chancen in Niederlagen zu entdecken, Neuanfänge zu wagen, wo vielleicht ein Ziel oder ein Plan gescheitert ist.
Sagt Professor Werner Grewe vom Institut für Psychologie an der Universität Hildesheim über Strategien im Umgang mit Ängsten. Im letzten Teil unserer Serie über das Böse fragen wir, ob böse Taten unter bestimmten Umständen etwas Gutes bewirken können. Gibt es Situationen, in denen es gerechtfertigt, womöglich nötig ist, Böses zu tun? Müssen Menschen manchmal Gewalt anwenden, um ein anderes Übel zu verhindern? Viele Beispiele aus der Geschichte, von der Antike bis in die unmittelbare Gegenwart, scheinen das zu belegen. Aber welche Gründe sind dafür zulässig, welche womöglich bloß vorgeschoben? Die Philosophie hat in den letzten 2000 Jahren ein umfassendes Gedankengebäude dazu ausgearbeitet, das schließlich ins heutige Völkerrecht eingeflossen ist. Matthias Hinjes berichtet über die Lehre vom gerechten Krieg und die Rechtfertigungen von Gewalt.
Klassischerweise ist Gewalt immer dann gerecht oder gerechtfertigt, sage ich immer lieber, wenn er zur Selbstverteidigung angewendet wird. Ob das individuell ist oder für ein Kollektiv gilt, ist eigentlich egal.
Gewalt ist der klassische physische Ausdruck des Bösen. Um sie aus der Gesellschaft zu verbannen, so der Politikwissenschaftler Christopher Daase, hat sich seit dem Beginn der Neuzeit die Überzeugung durchgesetzt, dass allein der Staat Gewalt anwenden darf. Moderne Staaten besitzen das Gewaltmonopol. Nur Vertreter des Staates dürfen Gewalt ausüben, um das Recht durchzusetzen, im Normalfall die Polizei. Die Bürger des Gemeinwesens müssen Konflikte juristisch austragen. Wenn ein Staat aber das Gewaltmonopol missbraucht und sich gegen seine Bürger oder einen Teil seiner Bürger wendet, steht ihnen das Recht zu, sich zu wehren. Sie dürfen das Böse mit Bösem bekämpfen. Daase, Professor an der Universität Frankfurt am Main, erinnert an die Tradition des Widerstands,
die uralt ist, in die Antike zurückreicht, und argumentiert, dass dort, wo eine Herrschaftsstruktur als ungerecht identifiziert wird, so etwas wie Widerstand möglich, vielleicht sogar notwendig und geboten ist.
Eine weithin akzeptierte Form des Widerstands ist der Tyrannenmord. Wenn der Verursacher des Bösen klar zu identifizieren und Leid und Unrecht damit zu beenden ist. Ein solcher offensichtlicher Fall wäre die Beseitigung Hitlers gewesen, sagt der Münsteraner Historiker Hans-Ulrich Thamer.
Er hat auch sowohl in der Philosophie als auch in der Publizistik, als auch in der Geschichtswissenschaft natürlich immer als die Inkarnation des Bösen gedient. Und das ist ja auch völlig unbestritten. Eine solche Figur von einem so abgrundtiefen Hass und Zerstörungswillen, die gibt es natürlich schon ziemlich selten.
Wie aber, wenn es mit dem Tod eines Einzelnen nicht getan ist? Wenn ein Staat so viel Unheil in die Welt bringt, dass sich ihm andere Staaten mit Gewalt entgegenstellen müssen, weil alle anderen Mittel versagt haben? Ein Krieg löst noch mehr Grauen, noch mehr Unrecht aus, an Schuldigen wie an Unschuldigen. Lässt sich das rechtfertigen? Für dieses Dilemma haben Philosophen in gut 2000 Jahren eine differenzierte Lehre vom Bellum Justum entwickelt, wie es traditionell auf Latein heißt. Das Recht, einen gerechten Krieg zu führen, fußt demnach auf drei Säulen. Ludwig Sieb, Professor für Philosophie an der Universität Münster, erläutert.
Unterschieden wird zwischen der Rechtfertigung zum Krieg.
Das Recht zum Krieg benennt den Kriegsgrund, in erster Linie also die Selbstverteidigung.
Gerechtfertigten Handlungen im Krieg.
Durch das Recht im Krieg müssen der Schutz Unbeteiligter und die Verhältnismäßigkeit der Gewaltmittel definiert werden.
Und der rechtmäßigen Beendigung eines Krieges.
Gemäß dem Recht nach dem Krieg sind vorab die Möglichkeiten für einen dauerhaften Frieden zu prüfen. Diese drei Gesichtspunkte kommen nicht aus dem philosophischen Elfenbeinturm. Sie sind alles andere als wirklichkeitsferne Theoreme. Das lässt sich an einem gründlich erforschten historischen Beispiel nachvollziehen, dem gerechten Krieg gegen Hitlerdeutschland. Dass Frankreich und Großbritannien, beide noch vom Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise geschwächt, das Recht zur Selbstverteidigung in Anspruch nehmen konnten, steht außer Frage. Noch existenzieller war die Bedrohung für die Sowjetunion. Gegen sie führte die deutsche Wehrmacht erklärtermaßen einen Vernichtungskrieg. Was aber trieb die Regierung der USA an, in den Krieg einzutreten? Ihr Heimatland war nicht ernstlich bedroht. Professor Thamer.
Sie haben vor allen Dingen nach der Gefährdung auch der englischen Macht den dringenden Eindruck gewonnen, dass also hier eine bisherige Weltordnung zusammenbrechen könnte, die ihnen ja bis dato durchaus auch eine Reihe von materiellen Vorteilen gebracht hat.
Die Politik der USA war nach dem Ersten Weltkrieg von einer isolationistischen Haltung geprägt. Doch amerikanische Unternehmen hatten massiv in Europa investiert. Die ökonomische Vernunft gebot also, Großbritannien zu unterstützen. Die ethische Rechtfertigung sah man darin, dass das Vereinigte Königreich die letzte demokratische Großmacht war. Die totalitären Mächte drohten, eine Errungenschaft zu zerstören, für die sich die US-Regierung schon im Ersten Weltkrieg eingesetzt hatte. Eine Weltordnung, die am Selbstbestimmungsrecht der Völker, den Menschenrechten und demokratischen Prinzipien orientiert war.
Nur wenn also da noch irgendwelche Spuren von Recht herrscht, dann ist das die Chance, daraus eine künftige Ordnung zu schaffen. Das ist die amerikanische Vorstellung. Das sind die Vereinten Nationen und die Bindung an bestimmte Rechtsordnungen in der Kriegführung.
Im August 1941, noch bevor die USA in den Krieg eintraten, legte Präsident Roosevelt mit dem britischen Premierminister Churchill in der Atlantik-Charta Prinzipien fest, die dann 1945 in den Gründungsvertrag der Vereinten Nationen eingingen. Roosevelt und sein Außenministerium argumentierten also vor allem mit der dritten Kategorie für eine Rechtfertigung der Gewalt, der Hoffnung auf eine rechtmäßige spätere Friedensordnung. Umstritten ist bis heute, ob die Gewaltmittel der Alliierten immer angemessen waren oder den Verhaltensregeln in einem gerechten Krieg widersprachen. Vor allem die Massenbombardements, die sich nur gegen die unbeteiligte Zivilbevölkerung richteten. Hans-Ulrich Thamer.
Insofern ist der Bombenkrieg auch dadurch gerechtfertigt, dass es hier gegen eine zutiefst amoralische, verbrecherische Macht geht. Und dass man dafür denn eben auch in Kauf nehmen muss, dass zur Wiederherstellung von Menschenrechten und dergleichen auch Unschuldige wie die Zivilbevölkerung große Opfer bringen musste.
Ludwig Sieb dagegen erkennt eine Verletzung des Jus in Bello, des Rechts im Krieg.
Es war ganz gezielt gegen Zivilisten. Man hat so die Häuser erst oben aufgesprengt und dann Brandbomben reinfallen lassen. In Würzburg zum Beispiel war es der Fall, auch in anderen Städten. Also ich neige dazu, das Jus in Bello für verletzt zu halten, auch bei dem Atombombeneinsatz in Japan. Aber der Krieg als solcher war ein gerechtfertigter.
Im Krieg werden Regeln immer wieder gebrochen, Zivilisten getötet, sogar Massaker verübt. Trotzdem sind Regeln keineswegs überflüssig, betont der Politikwissenschaftler Christopher Daase. Ihre Funktion ist,
das bisschen Ordnung, das bisschen Recht, was es im Krieg dann noch gibt, aufrechtzuerhalten. Und deswegen darf man, glaube ich, diese Regeln in keiner Weise kleinreden und ihren Schutz und ihre Aufrechterhaltung, wo es nur geht, stärken.
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich Politiker weltweit bemüht, den Krieg grundsätzlich zu ächten. Nach dem Völkerrecht ist er nur noch zur Selbstverteidigung erlaubt. Aber die Grenze zwischen Selbstverteidigung und Angriffskrieg ist nicht leicht zu ziehen. Daher kann nur eine überstaatliche Autorität die Entscheidung über den Bellum Iustum fällen. Wie schon der römische Philosoph Cicero befand, der vor 2000 Jahren die ersten systematischen Grundbegriffe zur Theorie des gerechten Krieges definierte. Das Kernproblem jedoch bleibt bis heute ungelöst. Wie schafft man eine Instanz über den souveränen Staaten, die von allen anerkannt wird? Eine Instanz, die ein Gewaltmonopol gegenüber Staaten hat. Ende des 18. Jahrhunderts, in der Glanzzeit der deutschen Aufklärung, bezog auch Immanuel Kant dazu Stellung. Ludwig Sieb fasst zusammen.
Zunächst mal sagt er, die Vernunft verlangt, dass es keine Kriege gibt. Die Vernunft verlangt, dass alle Konflikte durch Rechtsverhältnisse beigelegt werden. So wie im Einzelstaat, so auch zwischen den Staaten.
Dieser Forderung der reinen Vernunft kommt aber auch bei Kant die empirische Erfahrung in die Quere. Er zweifelte daran, dass ein Weltstaat mit einer Völkerfriedensordnung funktionieren könnte.
So will Kant am Ende also keinen Weltstaat, sondern einen Ersatz dafür, ein Surrogat, wie er selber sagt. Also ein Völkerbund mit einigen Sanktionsfähigkeiten, aber den man jederzeit verlassen kann.
Im Grunde ist das eine Kapitulation, denn Kant wusste sehr wohl, um zum ewigen Frieden zu gelangen, wie eine seiner bekanntesten Schriften heißt, reicht diese Lösung nicht aus. Übrigens klingt bei Kant auch eine andere Sichtweise an, die mindestens so alt ist wie das Konzept des gerechten Krieges. Dass sich nur im Chaos der Schlacht Tugenden wie Tapferkeit und Opferbereitschaft voll entfalten könnten. Deutlicher äußert das sein Zeitgenosse Hegel. Er sprach dem Krieg eine unverzichtbare sittliche Bedeutung zu, weil er den Gemeinsinn der Menschen fördere. In der Philosophie blieb diese Tradition bis weit ins 20. Jahrhundert lebendig. Im Völkerrecht hat man inzwischen die übergeordnete Autorität festgelegt, die über einen gerechtfertigten Verteidigungskrieg zu entscheiden hat. Der 1920 geschaffene Völkerbund war dieser Aufgabe allerdings nicht gewachsen, sodass sie 1945 mit der Gründung der Vereinten Nationen an den Weltsicherheitsrat übergegangen ist. Das Problem besteht jedoch weiter. Wenn ihre eigenen Interessen betroffen sind, können Staaten eine Entscheidung des Sicherheitsrates verhindern. So etwa 1999 im Konflikt um den Kosovo. Westliche Regierungen fürchteten, dass serbisch-jugoslawische Truppen einen Völkermord an albanischstämmigen Kosovaren begehen könnten. Doch Russland, Serbiens engster Verbündeter, blockierte das UNO-Mandat zu einem Militäreinsatz. Der Politikwissenschaftler Christopher Dase kommentiert:
Der Kosovo-Krieg ist für diese ganze Entwicklung des Kriegsvölkerrechts ausgesprochen wichtig, weil er eine Situation war, in dem es kein UNO-Mandat gab für ein Eingreifen und trotzdem die NATO sich entschlossen hat, letztlich einen Krieg zu führen. Und die Frage ist, auf Grundlage welcher Argumentation das möglicherweise rechtens oder zumindest moralisch vertretbar gewesen ist.
Legal war der NATO-Einsatz nicht, denn er widersprach dem Völkerrecht. Als legitim kann man ihn aber betrachten.
Das kann man in der Tat mit dieser Theorie des gerechten Krieges tun, indem man sagt, es gibt jenseits des Rechts, also des Völkerrechts, Kriterien, die höher zu bewerten sind als das Recht, nämlich moralische Kriterien.
Ein solches Kriterium kann es sein, dass eine massive Verletzung der Menschenrechte wie ein Völkermord verhindert werden muss. Zu diesem Ergebnis kam im Nachhinein auch eine Untersuchung für die Vereinten Nationen. Ethische Gründe sind höher zu bewerten als juristische, weil die Ethik die Grundlage des Rechts ist. Es wird zur gerechten Ordnung des Zusammenlebens geschaffen, also aus ethischer Absicht. Und es wird aus ethischen Überlegungen immer wieder verändert, an neue Anforderungen und Einsichten angepasst. Der Konflikt zwischen Ethik und Recht gehört also zur gesellschaftlichen Entwicklung, bedeutet aber immer ein Dilemma. Einerseits muss die Theorie vom gerechten Krieg in juristisch greifbare, praxistaugliche Regeln umgesetzt werden. Andererseits kann sie manchmal dazu dienen, das definierte Recht wieder in Frage zu stellen. In diesen Fällen kann nur eine breite kritische Debatte in einer offenen Gesellschaft zu einer angemessenen Lösung führen.
Ich glaube, dass so eine Debatte gesellschaftlich, in der Wissenschaft, in der Politik geführt werden muss, jedes Mal, und auch kontrovers geführt werden muss. Aber es muss dann am Ende auch eine Entscheidung gefällt werden. Das ist genauso wichtig, auch für die Demokratie wichtig, die dann auch akzeptiert werden muss, durchgezogen werden muss, natürlich weiterhin kritisiert werden muss. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass jedes Mal solche Situationen auch vor dem Hintergrund der individuellen Bedingungen debattiert werden.
Das bestehende Recht gilt, betont Christopher Daase. Es ist die Basis des Zusammenlebens. In diesem Rahmen hilft die Lehre vom gerechten Krieg, wenn zu prüfen ist, ob sich allein durch das Übel der Gewaltanwendung ein größeres Unheil verhindern ließe. Nur in einem Ausnahmefall dürfe sie herangezogen werden, um gegen das Recht zu argumentieren.
Matthias Hinjes hat das schillernde Böse ins Visier genommen und die Lehre vom gerechten Krieg. Damit geht unser Streifzug durch die Kultur- und Sozialwissenschaften für heute zu Ende. Ihnen noch einen schönen und friedlichen Abend wünscht Dörte Hinrichs.